Öko? Logisch. Der Klimapodcast von Ökolution. Unbequeme Wahrheiten, saubere Lösungen und optimistische Visionen.
Warum belastet die Lebensmittelverschwendung das Klima? Wo und wie können Technologien helfen, weniger Ressourcen zu verschwenden? Wie hilft künstliche Intelligenz dabei, besser mit Lebensmitteln umzugehen? Diese und weitere spannende Fragen darf ich heute mit Alexandra Birkmeier besprechen. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Mein Name ist Elisabeth Zehetner, ich hoste den Podcast Ökologisch und möchte zu Beginn wie immer meine Gesprächspartnerin kurz vorstellen. Alexandra Birkmeier studierte an der Universität Wien und an der WU Wien, wo sie derzeit auch ihren PhD macht. Sie ist seit 2019 als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Fraunhofer Austria tätig und Expertin für die industrielle Forschung im Bereich Wertschöpfungsnetzwerke. Ihr Forschungsinteresse gilt ganz besonders der Entwicklung von datengetriebenen Konzepten zur automatisierten Früherkennung von Risiken und der Reduktion von Ressourcenverschwendung. Das war jetzt schon einmal eine lange Einleitung, was Sie eigentlich genau machen. Vielleicht können Sie das noch anhand eines Beispiels für unser Publikum ein bisschen besser begreiflich machen.
Sehr gerne. Und zwar beschäftige ich mich bei Fraunhofer mit den Themen, wie Sie schon gesagt haben, der Netzwerkplanung, das heißt der Gestaltung von Lieferketten, sowohl globale Lieferketten als auch regionalere Lieferketten innerhalb Europas. Und ich arbeite hauptsächlich Konzepte aus, wie Lieferketten besser und auch nachhaltiger gestaltet werden können. Das heißt, wo sollten idealerweise Produktionsstandorte sich befinden von Unternehmen? Wo sollten Logistikzentren sich befinden, damit eben der Materialfluss, sprich der Fluss von Produkten, von Gütern, von A nach B bis hin zu uns Konsumenten am effizientesten und auch am schnellsten vollzogen werden kann.
Effizient, schnell und natürlich auch nachhaltig. Wir wollen uns heute ein bisschen näher über das Thema der Lebensmittel unterhalten. Der ökologische Fußabdruck von Lebensmitteln wird ja sehr oft unterschätzt. Haben Sie da vielleicht ein paar Zahlen für Europa oder Österreich?
Das Thema Lebensmittelverschwendung ist berechtigterweise aktuell in aller Munde. Die Lebensmittelverschwendung hat sowohl soziale, ökologische und auch ökonomische Folgen. Sozial kann man sagen, dass nach wie vor von den in der EU 27 Ländern lebenden Menschen, die doch rund 450 Millionen Personen umfassen, rund 22% von Armut gefährdet sind. Das ist enorm viel. Die ökologischen Folgen, wenn die Lebensmittelverschwendung ein Land wäre, wäre sie nach China und den USA die drittgrößte CO2-Emittentin weltweit. Und natürlich hat das Ganze auch für Unternehmen ökonomische Folgen. So kann man sich vorstellen, jedes Lebensmittel, was im Endeffekt im Müll landet, bedarf auch Handlingaufwänden. Sprich, es müssen Mitarbeiter hin und her transportieren und in den Lagern einlagern, auslagern. Die Lebensmittel müssen ja auch transportiert werden, was zusätzlich Kosten verursacht. Und und im Endeffekt werden diese auch noch weggeschmissen. Das heißt, die Folgen sind enorm. Prinzipiell ist es so, dass die globale Nahrungsmittelversorgung ungefähr ein Drittel bis ein Viertel des gesamten Treibhausgasausstoßes verursacht. Da unterscheiden sich die Studien ein wenig. Und die Hälfte dieser weltweiten Treibhausgasemissionen aus der Lebensmittelproduktion gehen allein auf Abfälle und Verluste zurück. Also das sind ungefähr 9,3 Milliarden Tonnen CO2-Äquivalente, was hier in Studien genannt wird, und entspricht etwa den jährlichen Emissionen der USA und der Europäischen Union zusammengenommen.
Also das heißt, USA und EU zusammengenommen ist eigentlich die Lebensmittelverschwendung, die wir weltweit täglich produzieren. Habe ich das so richtig interpretiert?
Genau.
Anhand dieser Zahlen sieht man ja extrem eindrucksvoll, wie groß eigentlich die Herausforderung rund um die Lebensmittelverschwendung ist. Was bedeuten diese Zahlen jetzt konkret für Österreich? Warum ist es auch bei uns ein sehr relevantes Thema?
Gerade in Österreich, also es gibt eine Studie von der BOKU Wien, die festgestellt hat, dass rund 88 Millionen Tonnen pro Jahr allein in der EU an noch essbaren Lebensmitteln verschwendet werden. In Österreich belaufen sich die Zahlen auf rund 1 Million Tonnen jährlich. Um sich das ein bisschen besser bildlich vorstellen zu können, das sind rund 100 vollgeladene LKWs pro Tag oder genug, um ganz Wien und Niederösterreich für ein Jahr ernähren zu können. Das sind schon enorme Zahlen.
Ja, das sind wirklich enorme Zahlen, die dieses Problem drastisch verdeutlichen. Was sind denn jetzt bei uns eigentlich die Hauptgründe für diese riesengroße Lebensmittelverschwendung?
Ja, es gibt viele Studien und wissenschaftliche Publikationen, die sich diesem Thema widmen. Prinzipiell kann man in jeder Stufe der Lebensmittel-Supply Chain oder Lieferkette bestimmte Gründe zuordnen. Also manche Gründe gelten für die gesamte Lieferkette, manche nur für bestimmte Teile der Lieferkette, also zum Beispiel Erzeugung, Prozessierung oder Handel oder Transport der Lebensmittel. In dem Forschungsprojekt Appetite bei Fraunhofer Austria beschäftigen wir uns damit, unzulängliche Nachfrageprognose als einen der Hauptgründe zu verbessern in Zukunft, und zwar eben durch das Konzept der Prävention. Das heißt, wir wollen durch bessere Prognosealgorithmen hier eben bessere Lösungen entwickeln. Hier die großen Herausforderungen für die unzureichende Nachfrageprognose ist, dass man feststellt, was denn die tatsächliche Nachfrage nach Lebensmitteln seitens uns, der Konsumenten, Konsumentinnen ist. Dies ist sehr schwierig zu ermitteln und ist auch starken Schwankungen unterlegen. So kann man sich vorstellen, dass es Saisonalitäten gibt. Bestimmte Produkte werden nur zu bestimmten Zeiten nachgefragt. Oder es gibt auch Trends, wie zum Beispiel Bio-Lebensmittel, die über die Jahre hinweg stetig steigen. Und somit ist die Komplexität sehr erhöht. Und da bedarf es eben auch also Technologien, die das Ganze besser vorhersagen können.
Auf dieses Projekt von Ihnen kommen wir dann ein bisschen später noch zu sprechen. Kann man jetzt auch definieren, bei welchen Lebensmitteln wir besonders verschwenderisch sind?
Prinzipiell, das ist auch, sind auch Zahlen von der BOKU, hat errechnet, dass rund 28% der Verschwendung auf Brot, Süß- und Backwaren zurückfallen, rund 27% auf Obst und Gemüse, rund 12% auf Milchprodukte und Eier und Käse und rund 11% auf Fleisch, Wurst und Fisch. Das sind so die größten Gruppen der Lebensmittel, die verschwendet werden.
Spielt da eigentlich dieses Mindesthaltbarkeitsdatum eine Rolle oder führt uns das als Konsumenten nicht vielleicht manchmal auch in die Irre?
Das ist eines der großen Gründe, die auch genannt werden das auch mit beiträgt zur Lebensmittelverschwendung. Einer der Hauptgründe ist jedoch, dass Konsumenten dieses Datum oftmals nicht richtig interpretieren. Also Mindesthaltbarkeitsdatum, wie es der Name schon sagt, heißt eigentlich, dass das Lebensmittel mindestens haltbar ist bis zu diesem Tag. Das ist zu unterscheiden von zu verbrauchen bis. Das bedeutet dann entsprechend, dass man das Lebensmittel bis dahin verbrauchen sollte. Und was viele zum Beispiel nicht wissen, ist, dass um ein Beispiel zu nennen, Joghurt, je nach Fettgehalt, sich bis zu einen Monat länger nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum auch noch halten kann. Das heißt, das Appell wäre hier auch an die Konsumenten, Konsumentinnen, hier auch den gesunden Menschenverstand und entsprechend die Sinne einzusetzen.
Wo findet denn jetzt diese Lebensmittelverschwendung überall statt? Also hören tut man ja in der medialen Berichterstattung sehr oft, dass der Handel schuld ist, aber auch die Haushalte leisten ja, glaube ich, einen großen Beitrag.
Tatsächlich ist es so, dass der größte Teil der Lebensmittelverschwendung in den Haushalten stattfindet. Also die Zahlen hier sagen, dass rund 53%, also knapp über die Hälfte, sogar in den Haushalten anfällt. Das sind rund 47 Millionen Tonnen, wenn man es jetzt auf die EU sieht. In der Produktion, das heißt in der Erzeugung auf dem Feld, werden rund 11% verschwendet. In der Verarbeitung und Prozessierung danach 19%. Und im Groß- und Einzelhandel spannenderweise in Anführungszeichen nur 5%, bei der Außerhausverpflegung 12% und eben bei den Konsumenten rund 53%. Wobei man hier eben nicht schlussfolgern sollte, dass die Konsumenten fast alleinig die Schuld tragen und dass der Handel wenig Verantwortung trägt. Denn hier gibt es eben im Handel, wir kennen es alle, gezielte Instrumente, um die Lebensmittel noch weiter zu den Konsumenten zu bringen, wie zum Beispiel Aktionen. Das heißt, hier lässt sich durchaus durch verbesserte Planung im Voraus noch einiges der Verschwendung eindämmen.
Ja, da sind wir gleich bei dem Thema, wie kann man jetzt Verschwendung verringern, beziehungsweise welche Technologien können helfen und wo muss man genau in diesem ganzen Prozess vom Feld bis zum Konsumenten ansetzen?
Prinzipiell kann man in unterschiedliche Arten von Innovationen unterscheiden, also zum Beispiel produktbezogene Innovationen, Innovationen, die sich auf verbesserte Prozesse beziehen, Geschäftsmodellinnovationen und auch technologische Innovationen. Ich versuche jetzt ein paar Beispiele dafür zu nennen. Also eine Produktinnovation können sein, zum Beispiel neuartige Verpackungstechnologien. Hier hat sich in den letzten Jahren ziemlich viel getan, auch in der Forschung. Es gibt zum Beispiel ein Unternehmen, das eine neuartige Verpackung entwickelt hat, die Hemmung von Schimmel bewirkt in Brot um mindestens 3 Wochen verlangsamt.
Und da ist der Ansatzpunkt einfach der, dass man schaut, dass das Produkt per se einfach länger haltbar ist.
Genau, dass die beispielsweise Forschung in die Verpackungstechnologie bewirkt, eben dass Produkte, die verpackt sind, per se länger haltbar gemacht werden. Eine andere Innovation, die zu nennen ist, die Herstellung neuer Produkte, wie zum Beispiel Marmeladen oder Sugos aus Produkten, die kurz vor dem Ablauf stehen. Hier gibt es zum Beispiel das Unternehmen Unverschwendet und man sieht das eigentlich in den Läden heutzutage schon umgesetzt.
Das heißt, das Produkt, das einmal schon im Handel war, bekommt quasi ein zweites Leben, um noch einmal in Form eines neuen Produktes verwendet werden zu können.
Genau. Dann die Prozessinnovationen. Es gibt beispielsweise neuartige Aufbereitungsverfahren wie die Hochdruckpasteurisierung, die mit Hilfe von sehr hohem Druck verpackte Lebensmittel konserviert und auch Keime abtöten kann. Das wäre jetzt ein Beispiel aus diesem Bereich. Dann gibt es Geschäftsmodellinnovationen. In Österreich kennt man sehr gut das Unternehmen Too Good To Go. Die haben ein neues Geschäftsmodell bei der kurz vor dem Ablauf stehenden Ware eingeführt, wo Konsumenten, Konsumentinnen sich Überraschungsboxen in den Supermärkten abends abholen können und somit auch der Handel entsprechend noch ein bisschen Geld generieren kann und diese Lebensmittel zumindest nicht im Müll landen. Ebenso zu nennen sind die sogenannten Wunderlinge, die es mittlerweile auch häufig zu kaufen gibt. Das sind Artikel, die nicht den Verkaufsstandards entsprechen, die dann auch für einen geringeren Preis verkauft werden.
Darf ich da kurz einhaken? Nicht den Verkaufsstandards entsprechen heißt, die Gurke ist zu krumm oder der Apfel hat Flecken oder wie kann man sich das vorstellen?
Genau, zum Beispiel eine Karotte, die nicht so schön ist, wie sie normalerweise erwartet wird oder eine Gurke, wie Sie sagen, nicht dem Krümmungsstandard entspricht zum Beispiel. Dann die letzte Gruppe sind die technologischen Innovationen. Hierzu zählen Unternehmen und Forschungsprojekte, die durch bessere Datenverarbeitung eine optimiertere Planung für Unternehmen ermöglichen, um so der Verschwendung vorzubeugen. Und hierzu gehört eben auch das Forschungsprojekt Appetite.
Ja, vielleicht können Sie gleich ein bisschen mehr über Ihr Forschungsprojekt erzählen und was Sie da genau versuchen zu erreichen, glaube ich, auch gemeinsam mit Partnern aus der Wirtschaft.
Sehr gerne. Das Projekt Appetite hat sich zum Ziel gesetzt, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren, und zwar durch das Konzept der Prävention. Das heißt, dass es gar nicht erst zur Lebensmittelverschwendung kommt. Es gibt bereits viele andere Initiativen und Projekte, die allerdings erst ganz am Ende der Lebensmittelversorgungskette ansetzen, nämlich da, wenn die Verschwendung schon entstanden ist. Und wir wollen eben durch bessere Planung und verbesserte Prognose, das heißt Vorausplanung des Kundenbedarfs, dem hier entgegensteuern.
Wie kann man sich das jetzt praktisch vorstellen? Also wie wissen Sie, wie viel Weintrauben oder Bier ich am nächsten Wochenende konsumieren werde?
Wir haben im Projekt mehrere Partner aus der Industrie, also sowohl aus dem Lebensmittelgroß- und auch Einzelhandel, die uns ihre Daten zur Verfügung stellen. Das heißt, wir haben historische Daten der Verkaufszahlen von verderblichen Lebensmitteln von den letzten 3 Jahren. und können hier für selektierte Produktgruppen, eben auf die wir uns im Forschungsprojekt dann fokussieren, zum Beispiel Äpfel, Bananen, also Produkte aus den Bereichen Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch, da haben wir drei Hauptprojektgruppen identifiziert, wo der Effekt besonders positiv wäre. Und basierend auf diesen historischen Daten können wir eben Muster aus den Daten auslesen, zum Beispiel Trends oder Saisonalitäten, und können aus der Vergangenheit auf die Zukunft schließen. Und was das Projekt besonders innovativ macht, ist, dass wir nicht nur die unternehmensinternen Daten dazu verwenden, sondern auch die Einflüsse von externen Daten mit berücksichtigen. In unserem konkreten Fall sind es Wetterdaten und auch Mobilfunkbewegungsdaten. Also Wetterdaten kann man sich, glaube ich, relativ gut vorstellen, wenn ein Wochenende bevorsteht und das Wetter besonders schön angesagt ist, kaufen die Leute besonders gerne Grillfleisch ein und die Salate dazu. Das ist ein relativ einfaches Beispiel. Und bei Mobilfunkbewegungsdaten, also diese bekommen wir rein in anonymisierter Form. Das heißt, wir wissen nur sozusagen auf der Landkarte, wie viele Menschen sich in etwa wo befinden, also wie viele Personen in einer bestimmten Region um einen Supermarkt herum leben, plus wie viele Besucher diese Region zusätzlich hat. Und so können wir zum Beispiel ableiten, wenn zum Beispiel Urlaubssaison ist und sich besonders viele Leute in einer bestimmten Region aufhalten, dass auch das zu mehr Bedarf an frischem Obst und Gemüse zum Beispiel führen kann. Das ist so die Grundhypothese des Projekts, die wir erforschen.
Und im Endeffekt hilft die KI einfach mit dieser Verarbeitung an diesen vielen verschiedenen komplexen Daten dabei einfach zu sagen, wie kann ich den Einkauf gezielter steuern oder fängt schon beim Feld an?
Bei uns ist der Fokus aktuell auf der Supply Chain Stufe Lebensmittel, Groß- und Einzelhandel. Also wir sind da noch relativ nah am Konsumenten und die Implikationen oder die Ergebnisse aus den Prognosealgorithmen gehen dann bis zur vorherigen Stufe. Also sprich, die Lebensmittelhändler können die verbesserte Planung dazu nutzen, auch besser bei ihren Lieferanten einzukaufen. Prinzipiell ist der Einsatz von künstlicher Intelligenz immer dann sinnvoll, wenn die Daten und Informationen, die man zur Verfügung hat, zu komplex, zu groß sind, dass man als Mensch diese Daten noch interpretieren kann. Und da helfen eben diese Methoden auch gerade in der Prognose von Bedarfen dabei, diese besser vorhersagen zu können.
Und haben Sie da schon erste Forschungsergebnisse, die irgendwie sagen, wie wirkt jetzt das, was Sie erforscht haben, auch in der Praxis? Konnten Sie das schon ausprobieren mit den Partnern?
Ja, also wir sind gerade im Projekt in der Implementierungsphase. Das heißt, wir haben eine Vorselektion an möglichen Prognosemethoden, sprich Algorithmen, identifiziert, die jetzt aus der Literatur heraus vielversprechend sich angehört haben. Dann haben wir Produktgruppen identifiziert, bei denen wir uns am meisten Potenzial erhoffen. Diese Produktgruppen haben wir eingeteilt in einfach zu prognostizierende, mittel- und schwer zu prognostizierende, weil wir eben glauben, dass bestimmte Algorithmen für bestimmte Produkte eben besser oder schlechter funktionieren können. Und diese testen wir gerade aus.
Sind Sie dabei auch auf irgendwelche Hürden gestoßen, wo Sie sagen, das macht es uns ein bisschen schwer, so eine KI-Lösung für den guten Zweck der Eindämmung der Lebensmittelverschwendung zu implementieren?
Es gibt tatsächlich Hürden und sind es, also im Forschungsprojekt, das Ziel ist die Erstellung eines Prototypen. Das heißt, was am Ende rauskommt, ist eine Demonstration anhand des Use Cases. Wir entwickeln ein System prototypisch, das für diese selektierten Produktgruppen die Prognosen liefert und basierend auf diesen Prognosen auch die optimalen Bestellvorschläge für die Disponenten und Disponentinnen in den Unternehmen liefert. Die Hürden dabei sind gerade bei der Kollaboration von Lebensmittelhändlern, dass wir hier sehr schnell auch im kartellrechtlichen Bereich sind. Das heißt, dass Informationen, also bestimmte Informationen nicht weitergegeben werden dürfen. Das heißt, da muss man entsprechend auch ein bisschen aufpassen und das stellt definitiv eine Hürde dar, zumal in der Wissenschaft es auch viele Studien dazu gibt, dass eigentlich auch Kollaboration zwischen Händlern, aber auch innerhalb der eigenen Supply Chain der Händler und Informationsweitergabe eigentlich sich positiv auswirken würden, aber ist in der Realität leider nicht so einfach möglich.
Sie arbeiten ja sehr eng mit der Industrie und dem Handel in diesem Projekt zusammen. Haben Sie das Gefühl, dass die versuchen, ihre Verantwortung wahrzunehmen?
Mein persönlicher Eindruck ist, dass die Händler, also gerade auch die Projektpartner in Appetite, durchaus engagiert sind, was das Thema Lebensmittelverschwendung angeht und sich auch ja sehr proaktiv und positiv im Projekt mit einbringen. Also das wirklich von Anfang an und eben allein das Commitment bei dem Projekt mitzumachen, ist, glaube ich, ein positiver Punkt. Ich glaube aber, dass der Anreiz jetzt aus politischer Sicht gegebenenfalls noch zu dürftig ist und eben hier auch ja weitere Anreize aus der Politik gefragt sind, um eben noch mehr gegen Lebensmittelverschwendung tun zu können.
Weil wir gerade bei der Politik sind, der politische Fokus wird ja sehr oft auf dieses sogenannte Wegwerfverbot im Handel fokussiert. Ist das eigentlich, sagt man so, angebracht oder ist es vielleicht auch zu wenig breit gedacht, weil wir ja gesehen haben, prozentuell macht das ja doch nur einen kleinen Anteil aus?
Also ich bin leider keine Politikwissenschaftlerin, deswegen kann ich da wahrscheinlich keine zufriedenstellende Antwort liefern. Beziehungsweise könnten es wahrscheinlich die Politikwissenschaftler selber nicht so gut. Was ich tun kann, ist ein paar positive Beispiele aus anderen Ländern zu nennen. So gibt es in Frankreich zum Beispiel seit 2016 das sogenannte Loi Garot, welches Lebensmittelverschwendung unter Strafe stellt. Also alle Supermärkte über 400 Quadratmeter können bis zu 0,1% ihres Umsatzes bestraft werden, wenn sie Lebensmittel nicht an gemeinnützige Organisationen weitergeben. Es ist aber nicht nur eine Strafe dabei, sondern auch ein positiver Anreiz. So bekommen diese Unternehmen zumindest steuerliche Vorteile, wenn sie diese Spenden weitergeben. Und kriegen Erleichterungen von bis zu 60% des Warenwertes. Und das hat dazu geführt, dass rund 20% mehr und qualitativ bessere Lebensmittel an die Tafeln gespendet wurden. Also das ist durchaus positiv. Es gibt was Ähnliches in Italien, ebenfalls ein Gesetz, um Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Ja, ganz ähnlich angeknüpft an das in Frankreich.
Was bräuchte es eigentlich, damit Unternehmen eher Lebensmittel spenden, als sie wegzuwerfen?
Eine der großen Hürden sind sicherlich auch rechtlicher Natur, gerade bei uns in Europa oder auch in der Dachregion, dass eben die gerade Mindesthaltbarkeitsdaten auch eher konservativ angesetzt werden, aufgrund einfach der rechtlichen Absicherung für Unternehmen. Weil keiner möchte die Verantwortung dafür übernehmen, wenn jetzt bei einem gespendeten Lebensmittel im Nachhinein gesundheitliche Schäden bei einer Person folgen würden. Und da gibt es einfach auch gewisse rechtliche Hürden, die das Ganze schwieriger machen. Hier ein gutes Beispiel sind die USA. Die haben den sogenannten Good Samaritan Food Donation Act, wo sie die rechtlichen Hürden für Lebensmittelunternehmen reduzieren und somit das Spenden von überschüssigen Nahrungsmitteln ja besser ermöglichen dadurch. In Österreich gibt es auch ein paar gute Schritte. Ende letzten Jahres gab es eine Neuregelung des Abfallwirtschaftsgesetzes. Die Supermärkte müssen seit Oktober beim BMK melden, wie viele Lebensmittel sie wegwerfen oder spenden. Und dies soll zu vierteljährlichen Meldungen durch das BMK führen, in Form eines Berichts an die Öffentlichkeit.
Wenn Sie jetzt mal so in die Zukunft blicken, was glauben Sie denn, wird in 20 Jahren technisch diese Reduktion der Verschwendung denn erleichtern? Wie kann man sich so eine technikinnovative Zukunft vorstellen, in der wirklich nur das Lebensmittel gekauft wird, was gebraucht wird?
Also der erste Punkt, den ich dazu sagen kann, ist bessere Prognosen und bessere Bedarfsplanung, nämlich das, dem wir uns jetzt auch im Forschungsprojekt widmen. Also dass man insoweit Informationstransparenz hat, idealerweise in Echtzeit, dass man weiß, wie sich Bedarfe auch über den Tag hinweg verändern und sozusagen schon der Lieferant weiß, okay, es wird jetzt mehr gebraucht oder weniger gebraucht und entsprechend die Maschinenkapazitäten hoch oder runter regeln kann. Also quasi mehr Informationsaustausch und Informationstransparenz entlang der gesamten Lieferkette. Das wäre eigentlich so die Zukunftsversion, an der viele bereits arbeiten, aber wie gesagt, relativ schwierig auch umzusetzen ist oder mit einigen Hürden. Und durch diese bessere Planung dann auch flexiblere Verträge zum Beispiel mit den Lieferanten möglich sind. Sehr unflexible Verträge aktuell führen dazu, dass es eben auch zu fixierten Abnahmemengen zum Beispiel kommt und dadurch diese Flexibilität, eben ich brauche zum Beispiel als Lebensmittelhändler jetzt mal mehr oder weniger, dass diese Flexibilität einfach nicht gegeben ist. Und das wäre eine Möglichkeit, wie man das Ganze auch noch verbessern könnte. Und generell einfach datengetriebene Technologien dazu zu nutzen und diese großen Fortschritte, die derzeit gemacht werden, in diese Richtung zu lenken. Dass es einfach in Zukunft besser dazu kommt, Angebot und Nachfrage miteinander zu harmonisieren. Und das ist jetzt aus dem technologischen Bereich gesprochen. Es gibt eben sehr viele unterschiedliche Initiativen, die ich vorher auch schon erwähnt habe. Und die Summe aus diesen ganzen Einzelinitiativen zusammengenommen wird hoffentlich zu einer deutlichen Verbesserung in diesem Bereich führen.
Und irgendwann wird uns unser Kühlschrank hoffentlich auch während des Einkaufens dann schon gleich sagen, Achtung, du hast noch einen Schinken, der ist noch 2 Tage haltbar, bitte keinen neuen kaufen.
Das wäre wünschenswert.
Genau, ich bleibe noch bei dem Thema Konsumenten. Wo und wie sollten wir als Konsumentinnen und Konsumenten sensibler werden?
Eigentlich relativ banale Punkte, wenn man so will. Der erste Punkt ist, mehr auf seine Sinne achten, also den Geruchssinn, den Sehsinn einsetzen, um festzustellen, ob ein Lebensmittel, was zu Hause ist, noch gut ist. Also ich habe das Joghurtbeispiel vorher genannt, dass der teilweise sogar noch 2 Monate länger haltbar ist nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums. Dann der zweite Punkt, Labels richtig zu lesen und zu interpretieren, also das MHD versus zu verbrauchen bis. Und auch zu verstehen, dass die Datumsangaben auf den Produkten eher konservativ angesetzt sind und auch aufgrund von rechtlicher Absicherung so angesetzt wurden und da den gesunden Menschenverstand einzusetzen.
Wir haben so allgemeine Abschlussfragen für alle unsere Podcast-Gäste und da geht es ja natürlich auch darum, was könnte denn so eine Empfehlung oder ein Appell auch durchaus an die Politik sein, um da mehr voranzutreiben. Sie haben da heute schon einige Punkte genannt, aber generell, was würden Sie noch aussprechen?
Prinzipiell finde ich viele Initiativen, die bereits laufen, gerade auch um die Konsumenten zu informieren, sehr gut. Es, da hervorzuheben ist zum Beispiel, dass Österreich ist informiert. Da gibt es auch viele online sehr viele Quellen, wo man sich durchlesen kann, welche Lebensmittel zum Beispiel gemeinsam gelagert werden sollten, welche Lebensmittel lieber nicht im Kühlschrank, sondern außerhalb des Kühlschranks gelagert werden sollten etc. Also da gibt es wirklich viele tolle Initiativen. Neben dem würde ich empfehlen oder weiterhin die Forschung zu fördern, weil diese ist enorm wichtig, um auch neue Technologien in der Praxis auszutesten und in weiterer Folge auch in die Umsetzung zu gehen. Also man hat dann viele tolle Forschungsergebnisse, aber dann auch konkret in die Umsetzung zu gehen, das ist auf jeden Fall auch ein Punkt. Und in Richtung der Konsumenten, wie schon gesagt, den gesunden Menschenverstand einsetzen und vor allem Genusskäufe oder spontane Einkäufe, wenn man hungrig ist, zum Beispiel auch vermeiden und mehr zu schauen, was man noch zu Hause vorhanden hat.
Da gibt es sehr, sehr viele praktische Tipps. Wir fragen unsere Gäste auch immer, was ist denn Ihr persönlicher Beitrag zum Thema Klima- und Umweltschutz?
Mein persönlicher Beitrag ist, dass ich kein Auto habe. Ich verwende gerne und häufig das Klimaticket. Und heute bin ich auch zu Fuß da. Das ist noch ein kleiner Beitrag.
Und das ist auch, glaube ich, gesunder Menschenverstand. Das, was man zu Fuß gehen kann, ist ja nicht nur ein Beitrag für die Umwelt, sondern auch für die eigene Gesundheit. Und so ähnlich können wir es ja auch bei den Lebensmitteln halten. Ich bedanke mich recht herzlich für spannende Einblicke in, was wir als Konsumenten einerseits tun können, was aber auch sozusagen durch neue Technologien wie KI möglich sein wird, um generell Lebensmittelverschwendung einzudämmen. Glaube ich, bei den Zahlen, die Sie uns heute genannt haben, ein extrem wichtiges Thema, an dem wir auch im Sinne des Klimaschutzes dranbleiben müssen. Vielen Dank, Frau Birkmeier, dass Sie heute da waren.
Vielen Dank für die Einladung.
Wenn euch diese Folge von Ökologisch gefallen hat, dann abonniert unseren Podcast und seid beim nächsten Mal wieder gerne dabei.
Wenn dir die Folge gefallen hat, findest du mehr Informationen auf unserer Website unter oecolution.at oder auf unseren Social Media Kanälen.
Dieser Podcast wird produziert von Stefan Tesch.